Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche.
Heute zu Gast Karl Egger der Vierte. Er leitet mit seinem Vater den Rohranbieter Kekelit, einem innovativen österreichischen Unternehmen mit 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Jungvater und Unternehmer, jetzt im Gespräch mit Herbert Bachler.
Man kommt, was Rohrsysteme betrifft, dann eigentlich nicht vorbei an der Firma Kekelit. Was ist eigentlich der USP von Enkern Unternehmen? Was zeichnet Enker inzwischen, ja, doch 75-jähriges Unternehmen aus? Was ist die Stärke? Ihr seid da aus einem Installationsbetrieb, im 45er Jahr groß geworden. Was ist so die Stärke für euch?
Ich glaube, du hast da jetzt ein gutes Schlagwort vielleicht gegeben, das ist Familie, Familienunternehmen. Das wird bei uns gelebt, also das ist jetzt... Ist losgegangen im 1945 damals mit dem Installationsbetrieb, dem mein Uropa, Karl der Erste, also bei uns heißen ja in der Familie alle Karl, bis zu meinem frisch gebackenen Sohn jetzt, der heißt auch Karl der Fünfte sozusagen.
Mit einem zweiten Namen, gell?
Genau, Karl Elias, dass wir uns ein bisschen unterscheiden können, aber wenn bei uns drei Karlis in der Gegend sind, dann brauchen wir ein bisschen Unterscheidungsmerkmal. Und es war immer Familienbetrieb, also egal ob jetzt meine Urgroßmutter, meine Großmutter, meine Schwester, meine Tante, die immer noch im Betrieb sind, mein Papa, ich, egal wer bei uns im Betrieb war, es ist immer irgendwo ein Familien-Ecker-Mitglied vorne gestanden und ich glaube, das spürt man bei uns ein bisschen auch im ganzen Unternehmen. Das heißt, unsere Mitarbeiter fühlen sich, glaube ich, seit jeher uns sehr zugehörig und ich glaube, am Ende des Tages ist, weil du fragst noch der Stärke, was uns auszeichnet, ist das Wichtigste, sind immer die Mitarbeiter, das sind die wichtigsten Ressourcen.
Das heißt, das erinnert mich fast so ein bisschen an einen Michael Holter, den ich ja im 6. Podcast, glaube ich, gehabt habe. Der hat das auch so unterstrichen, dieses Familienunternehmen. Ich glaube, ihr seid ja nicht nur geschäftlich verbunden, sondern auch befreundet. Ja. Ist das eigentlich so ein bisschen eine Ähnlichkeit von den Unternehmen?
Ich glaube sehr, ja. Also den Michael, den schätze ich ja sehr. Also ist ein sehr guter Partner, auf der einen Seite natürlich beruflich, also seit jeher einer unserer Wegbegleiter, einer unserer wichtigsten Partner und ein sympathischer Mensch. Und der hat, bei denen steht ja mal bei der Familie Holter das Familiäre sehr im Vordergrund und das verbindet uns auch immer wieder.
Stärkt es gerade auch in Zeiten, in denen wir uns jetzt bewegen, sagen wir es ja, es ist gut, merkt man das auch bei den Mitarbeitern, dass die anders agieren, wenn eine Familie dahinter steht als wir?
Ich glaube schon, weil wir haben nämlich auch, falls es interessiert, einmal so eine Umfrage gemacht letztes Jahr, wie die Mitarbeiter uns sehen. Also uns ist ja wichtig, ein bisschen eine Reflexion zu haben auf unsere Mitarbeiter und das war natürlich anonym. Und da sind natürlich viele Dinge aufgekommen. Das Wichtigste war, sie haben sich uns sehr zugehörig gefühlt. Also es gibt jetzt viele positive Dinge an einem Konzern, aber auch viele negative. Und sie haben gemeint, es gibt viele Dinge, die sie in einem Familienunternehmen einfach mehr schätzen und mehr interessieren, als wenn sie jetzt grob formuliert eine Nummer wären in einem großen Betrieb und dort einfach nicht dieses Feuer spüren vielleicht, was wir unseren Mitarbeiter mitgeben wollen, mit auf den Weg geben wollen.
Jetzt, wenn ich zurückgehen darf, Karl, 1945 ist die Gründung gewesen über einen Installationsbetrieb.
Genau.
Es sind da jetzt inzwischen fünf Generationen, die fünfte Generation
Wahnsinn, dran.
Es hat damals einen Produktionsstart im 63er Jahr, was ich recherchiert habe, mit Abflussrohre gestartet. Was ist in der Zeit, weil es ist ja eigentlich nichts mehr so blieben, wie es war, über Fernwärmerohre, ihr habt Marken positioniert. Ja. Wie ist es möglich, über so Generationen, dass man über so lange Zeit immer am Zahn der Zeit ist, immer mit Innovationen kommt und immer auch, sage ich, was sehr, sehr wichtig ist, in die Planungen drin ist. Ich muss sagen, da muss ja sehr viel richtig laufen bei euch.
Ja, ich glaube, das kann man vielleicht so unterschreiben, dass doch einiges, dass viel richtig läuft bei uns. Naja, es sind, glaube ich, verschiedenste Dinge. Also erstens einmal haben wir, glaube ich, mitarbeitertechnisch sind wir immer recht gut aufgestellt gewesen. Also wir haben einen super motivierten Vertrieb, der sehr kundennah ist. Also Kundennähe war für uns eigentlich immer das Wichtigste.
Wenn man Kundennähe, was ist für euch so die Hauptzielgruppe, weil du sagst Kundennähe?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich sage, mittlerweile sind wir in sehr vielen Branchen tätig. Sagen wir, das Tageskerngeschäft sind jetzt zum Beispiel Wohnbauten, Wohnbaugenossenschaften, wo wir halt immer wieder schauen, dass wir täglich neue Wohnungen mit denen realisieren. Dann gibt es aber natürlich sehr, sehr Spezialgebiete wie Krankenhäuser, Altersheime, wo man vielleicht wieder ganz andere Materialien einsetzen muss, wie es vielleicht im klassischen Wohnbau oder Einfamilienhausbau. Aber ich muss sagen, wir versuchen halt irgendwie alle Kunden ein bisschen zu bespielen, wenn ich es jetzt einmal so ausdrücken darf. Also es ist nicht nur der wichtigste Ansprechpartner, ist natürlich der Installateur, aber zum Installateur gehört dann noch der Planer natürlich dazu, Betreiber, Großhändler. Also es ist ja eine relativ komplexe Struktur und wir versuchen da einfach mit allen gut auszukommen und alle als Partner zu sehen. Also es gibt jetzt nicht irgendwelche Lieferantenabhängigkeiten, sondern wir versuchen einfach alle partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, das Beste zu geben und so halt auch erfolgreich zu sein.
Ja, also das ist auch was zum Beispiel, was mir bei euch einfällt. Ich bin jetzt auch über 30 Jahre in dieser Branche tätig. ihr seid eigentlich für mich einer der Netzwerker in Österreich, ja, weil ihr eigentlich auf allen Tasten mitspielst, was man so.
Ja, ich glaube, du kennst das ja selber wahrscheinlich aus dem privaten Leben. Von wem, mit wem bist du lieber im Boot? Bist du mit dem Boot, der dir ein bisschen Zeit und Aufmerksamkeit schenkt, der einfach mit dir gemeinsam durchs Leben geht, oder kaufst du halt lieber von einer x-beliebigen Person? Ich glaube einfach, dass der Kontakt das Wichtigste ist. Das ist immer People's Business und am Ende des Tages entscheidet das. Und das ist vielleicht ein bisschen Ausschweifung, aber was in der Corona-Zeit ist aktuell total fehlt, dieser Kontakt, so wie wir beide jetzt haben, ist ja ganz, ganz selten mittlerweile. Und wir brauchen das, die Sekundennähe, das Feedback vom Markt, das fehlt uns jetzt, und das ist ein bisschen, das ist, würde ich sagen, das ist einer unserer Hauptstärken.
Was mich in diesem Zusammenhang interessieren würde, ihr seid ja auf vielen Ländern, ich muss sagen, ich war ja wirklich überrascht, wie ich vor einem Podcast versucht habe, mich einigermaßen vorzubereiten. Ich glaube, ihr seid ja auf so ziemlich allen Kontinenten vertreten, nehmen wir mal an, mit Schwerpunkt Österreich, aber auch Deutschland und SAK, also Installateur TV, Podcast mit SAK Radio, was wir bespielen, und SI, ist natürlich auch sehr stark fokussiert in Deutschland. Kann man Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich feststellen? Ihr seid ja dort draußen tätig, und wenn ja, wo liegen die? Sind wir Österreicher ein bisschen mehr personenbezogen, oder wie siehst du das?
Theoretisch ja, aber ich glaube, Deutschland, das Erste, was mir dazu einfällt zu der Frage, ist einmal die Größe natürlich. Es ist total schwer, in ganz Deutschland Fuß zu fassen. Deswegen ist bei uns so, dass wir uns jetzt einmal zum Beispiel konzentrieren eher auf den Süden Deutschlands, die ja doch von der Mentalität her, die Bayern und Österreicher, ja sehr nahe sind. Also für sehr gute Bekanntschaften zu vielen, vielen bayerischen Kollegen. Und allein der Markt hat 12 Millionen Einwohner, ist für uns natürlich als mittelständisches Unternehmen schon eine Riesengeschichte, weil, wie du richtig sagst, Europa ist unser wichtigster Markt, jetzt sagen wir Österreich, Ungarn, Slowakei und natürlich auch Deutschland. Und in Deutschland versuchen wir halt eben im Süden, aber auch punktuell durch unsere Kekelig-Klimasysteme, die sich ja mit Flächenheizungen und Flächenkühlungen hauptsächlich über die Decke beschäftigt, dort punktuell große Projekte zu realisieren. Also da versuchen wir dann wirklich ganze Projekte abzuwickeln, natürlich auch immer mit dem Ziel, nicht nur die Flächenheizungen und Kühlungen zu verkaufen, sondern auch unser anderes Installationsmaterial, seien es jetzt Trinkwasser oder andere Dinge.
Aber ihr seid ja im Norden vertreten.
Genau, wir haben einige Projekte in Berlin zum Beispiel realisiert, die wir recht erfolgreich abgeschlossen haben, beziehungsweise noch mittendrin sind. Das sind so Commerzbank-Projekte zum Beispiel oder andere Bürobauten. Und da gibt es ja noch ein zweites Standbein. Es gibt ja die DB Verbundrohr, die haben wir vor 2 Jahren, war das Akquisition zu 100%, und die hat ja mittlerweile auch jetzt einen Umsatz von ungefähr 20 Millionen und ist nicht mehr so klein, und die ist in Deutschland ein bisschen flächendeckender aufgestellt als wie die Kekelig.
Ich sage so, ich bin ja das erste Mal als Herbert Bachler so richtig konfrontiert worden seinerzeit, wir haben vorher schon geredet, bei einer Firma, wo ich war, wo gerade diese Systeme aufgekommen sind mit Coprax.
Da ist bei mir auch losgegangen, muss ich sagen, in meiner Erinnerung.
Hit geheißen hat. Ja. Ich weiß nicht, kannst du da mal erklären, wie das entstanden ist? Weil da hat es ja auch mit Italien Kooperation gegeben. Wie ist er? Weil das kann man ja sagen, ist ja eine richtige Erfolgsstory geworden. Gell?
Du hast das völlig richtig beschrieben, und das ist also meine erste eigene Erinnerung, die ich ins Unternehmen habe, ist Coprax. Weil vorher waren wir ja eben Installationsbetrieb, wie du beschrieben hast, dann Abfluss, Fernwärme, und dann in die 80er Jahre ist eine Partnerschaft losgegangen mit einer italienischen Firma, die PPR-Rohre produziert haben. Mit denen haben wir eben eine Kooperation geschlossen, dass wir gesagt haben, okay, also mein Opa damals mit meinem Papa gemeinsam, das macht doch einen Sinn für den österreichischen Markt. Das ist ein System, das funktioniert, das ist ausgereift, das ist entwickelt, ein ganz klassisches Polyfusionsschweißsystem, das war was für Österreich. Und rechts haben es gehabt, meine beiden Vorfahren, die beiden Herren, haben es in Österreich implementiert, und da ist eigentlich die richtige Erfolgsgeschichte, sage ich mal, von der Kekelig losgegangen. Und dann haben wir relativ schnell gesehen, okay, das hat Potenzial. 2 Dinge sind dann passiert. Das erste war, versuchen Eigenproduktion zu machen. Also wir sind ja immer so, nach wie vor, alles, was wir Made in Austria machen können, ist für uns wichtig, weil das ist am Standort, da sind wir heimisch. Und das zweite Thema war, da war mein Papa damals ein bisschen ein Wiederhund, da hat gesagt, der geht jetzt nach Asien damit, weil er war oft in Singapur, Malaysia auf Urlaub und hat dort Potenzial für das gesehen. Die waren genauso, also Singapur ist ja, wer es vielleicht kennt, auch doch technisch, einmal technologisch ein sehr weit entwickeltes Land.
Auch Malaysia,
genau. Und er hat es da probiert, und wir haben in Singapur angefangen, da haben wir dort die ersten Rohre dann verschifft mit Container, war natürlich für die Firma ein komplettes Neuland, da jetzt über See einen Monat lang Container auf dem Meer nach einen singapurianischen Hafen zu verschiffen, haben dann dort einen Geschäftsführer unten eingestellt, der sich um das kümmert hat, um das Thema, und das ist eingeschlagen wie eine Bombe dort am singapurianischen Markt. Und dann haben wir relativ schnell gesagt, okay, wenn das da unten funktioniert, also mein Papa, und das habe ich dann schon ein bisschen danach schon mitgekriegt, hat er dann gesagt, okay, wir lassen uns unten generell auch nieder, und hat dann angefangen in Malaysia, weil Malaysia war so durch ein Industrieland, so wie wir, aufstrebend, Dann haben wir ein paar malaysische Kontakte gehabt und gesagt, so, da machen wir eine Fertigung, machen wir Werk unten, da werden wir jetzt auch Polypropylen produzieren, allein schon wegen einfach die Distanz der produzierten Produkte zu liefern, dass wir nicht einen Monat am Seeweg sind, sondern wir machen dort ein paar Schnelldreherprodukte, immer wieder ergänzt natürlich durch Produkte, die in Österreich produziert werden. Und das ist dann wieder aufgegangen, mein Papa, jetzt war ich vor 2 Jahren selber schon dabei, jetzt haben wir das dritte Werk in Malaysia eröffnet, also es hat sich immer verdoppelt, also zuerst war es eine relativ kleine Produktion, wo auch Maschinen drin waren, jetzt haben wir uns quasi dann vervierfacht.
Welche Systeme verkauft ihr da in Malaysia?
Also in Malaysia machen wir hauptsächlich immer nur Polypropylen, die ganzen Steigstränge, also Malaysia, Singapur, Vietnam, die ganzen Steigstränge aus Polypropylen, mittlerweile jetzt PPRCD, also das sozusagen das weiterentwickelte PPR, und die ganzen Verteilleitungen mit Steckfitting Kelloggs, also Mehrschichtverbund an die Verteilleitungen, so wie es bei uns eigentlich auch Usus ist, aber hauptsächlich mit Steckfittings, weil das dort einfach die Gegebenheit, es ist gefordert, je einfacher, desto besser, weil dort vielleicht der Fachkräftemangel nur ein bisschen größer ist wie bei uns. Und deswegen Steckfitting, weil der mehr oder weniger, ich würde es nicht so formulieren, idiotensicher ist. Also der passt dort für die Märkte perfekt.
Aber ich denke, das könnten ja auch vielleicht Testmärkte sein für unsere Märkte, weil ja die Systeme aufgrund des Facharbeitermangels, den es ja bei uns auch inzwischen in Deutschland, Österreich gibt, auch immer gefordert wird, dass die Systeme einfacher werden. Jetzt zurück zu unseren Märkten, Karl. Ihr seid ja, euer DNA ist ja Kunststoff. Ja? Und ich denke, wir leben heute in einer Welt, wo der Kunststoff nicht ganz unumstritten ist. Ja. Ich habe gesehen, ihr habt auch einige Innovations- und Umweltpreise bekommen. Wie passt das zusammen? Wie argumentiert ihr? Wie bringt ihr den Kunststoff wieder in den Kreislauf?
Ich glaube, man muss das ein bisschen differenzieren. Die Diskussion führe ich ja öfter mit meinen Freunden natürlich und Bekannten. Es gibt für mich da zwei Dinge. Es gibt für mich den Kunststoff, den ich als Plastik bezeichnen würde, dieser Wegwerfmüll, Lebensmittelindustrie, ohne die jetzt kritisieren zu wollen, aber da natürlich sind 90-95% dieser ganzen Wegwerfkunststoffe, es wird in der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Und dann gibt es für mich langlebige Baumaterialien. Und das sind ja auch unsere Rohre, gelten als langlebig und sollen ja einen Lebensdauer von 50 Jahren aushalten. Da gibt es nichts Nachhaltigeres. Also in dem Sinn, für Baumaterialien macht es 100%ig Sinn, und da sind wir nach wie vor überzeugt, dass man Kunststoffe zum Einsatz bringt. Und das hat sich jetzt auch wieder bestätigt, weil wir haben im 2020er Jahr, jetzt haben wir schon 21, haben wir vom Bundesministerium für Umwelt, hat meine Schwester damals den Preis entgegengenommen für eben den Einsatz nachhaltiger Rohstoffe, weil die das genauso sehen. Die sagen, für Baumaterialien, Kunststoffe, perfekter Einsatz, alle anderen Dinge, vielleicht Verpackungen, muss man überdenken. Und da sind wir selber auch dabei. Es gibt natürlich einige Dinge, die nur in Kunststoffen verpackt sind, und die versuchen wir jetzt durch Kartons oder irgendwelche anderen biologisch abbaubaren Verpackungen zu ersetzen. Ist kein leichtes Projekt, aber natürlich ist uns das schon bewusst.
Ja, jetzt ist aber so, ihr seid ja eigentlich wahrscheinlich auch aufgrund der Thematik, ich war das letzte Mal da, wo wir schon ein bisschen uns austauscht haben und du hast gestreut wie ein Kernkraftwerk, wirst man das System Stilox, glaube ich, gesagt so hast. Was kann man sich darunter vorstellen? Ich habe mich damit beschäftigt, ich nehme an, das kommt da ein bisschen aus der Trinkwasserhygiene und aus. Erzähl mal ein bisschen was drüber.
Na, wir haben uns ja vorgenommen, das geht ein bisschen zur Strategie. Wir haben ja, ähnlich wie die singaporeanische Markt, also Regierung, haben wir immer so 3-5 Jahre Strategien. Das erste war, einer der führenden Anbieter bei Flächenheizung, Kühlsystemen über die Decke zu werden. Das zweite war, das Thema Hygiene zu besitzen. Und da haben wir jetzt eben zwei große Innovationen braucht. Das eine war einmal, dass wir unser komplettes System strömungsoptimieren, einfach für die ganze Hygiene, kleinere Leitungen, weniger Verweilzeiten. Und das zweite von drei großen Dingen, das dritte kommt erst im Herbst, das zweite war eben das Projekt Stilox. Und Stilox war die Idee dahinter, gerade in Krankenhäusern, Altersheimen, also wir nennen das Bauten mit besonderer Aufmerksamkeit, geht der Trend ganz klar Richtung Edelstahl. Edelstahl ist ein hygienisches Material, wird eingesetzt in den ganzen Steigsträngen sowieso schon. Wir haben ja das Produkt Steelfix, das bis zur Dimension 108 geht, mit dem mehr oder weniger Nachteil bei den kleineren Dimensionen, dass es steife Stangen nur gibt, das sind 6-Meter-Stangen. Und natürlich wissen wir alle von unserem System Kelloggs, Mehrschichtverbundrohr, Flexibilität, Kunststoff, da kann ich die Ständerwände herumarbeiten, da hat der Installateur einfach mehr Freude damit, wenn er dann zur Wandscheibe fährt und presst, als wie wenn er da jetzt die Arme brechen muss im Badezimmer bei Krankenhäusern. Und dann haben wir gesagt, okay, wieso schaffen wir es nicht, dass wir es kombinieren, die Flexibilität von Kunststoff und diese extreme Hygiene, diese extremen Hygieneeigenschaften und Temperatureigenschaften, man darf auch nicht vergessen, wir geben den Edelstahl bis 80 Grad Celsius Dauertemperatur an, wobei Kunststoff nur bis 70, das heißt, da haben wir nochmal 10 Grad Delta. Warum schaffen wir es nicht zum Kombinieren? Und da haben wir jetzt wirklich 3 Jahre lang einmal rumtüftelt, haben jetzt mittlerweile 2 Maschinen bei uns im Haus, die das Rohr Stilox produzieren. Stilox deswegen eben Kombination aus Steelfix und Kelloggs, ist uns eingefallen, dass wir Stilox nennen, ist ein klingender Name, irgendwie gefällt mir nach wie vor noch gut. um einfach Folgendes zu schaffen. Erstens einmal Hygiene von Edelstahl. Zweitens Flexibilität für den Installateur. Das heißt, er geht auf die Baustelle, ist gewohnt, dass er mit seinen Rollen das im dritten, vierten, fünften Stock transportiert. Dann dort flexibel in die Ständerwände fährt, eh schon wie vorher erwähnt. Und natürlich ist es ein Preisthema. Also wir haben jetzt Edelstahl, das ist 0,1 mm Edelstahl drinnen. Das heißt, perfekte Edelstahl-Innenschicht. Aber natürlich durch die Kombination mit Kunststoff. Und die Idee, dass man es auf Coils hat, also auf 100 Meter lange Coils, 50 Meter lange Coils, spart man sich natürlich viel Verbindungsstellen und Zeit. Das heißt, am Ende des Tages ist für den Installateur ist eine Zeit- und Kostenersparnis, was wieder gut ist für alle Bauherren, weil es schneller geht. Der Planer schreibt es genau aus, wer Edelstahl hat. Und uns macht es dann Spaß, wenn wir es da in Österreich produzieren und gern verkaufen und gern vertreiben.
Das Ganze erinnert mich ein wenig, wenn man das so erzählst, seinerzeit, wie das Mehrschichtverbund drauf gekommen ist. Da wart ihr ja auch ihr diejenigen, die das in Österreich, soweit mir das noch in Erinnerung ist, Anfang der 90er-Jahre, glaube ich, wo das eingeführt worden ist. Kann man sagen, das ist so,
bitte? Ja, ich glaube, 91
war das. Oder 91, genau. Ist ähnlich, nur dass wahrscheinlich statt den Alukern jetzt Edelstahl ist.
Man kann sich so vorstellen, genau. Man kann sich so vorstellen, also es ist ein relativ interessanter Prozess. Ich werde es vielleicht nur ganz kurz erklären. Du hast der Edelstahlband, das kommt her, wird besäumt auf beiden Seiten. Das heißt, dass das wirklich völlig rein und völlig edel ist, so wie der Edelstahl sein soll. Und wird dann bei uns da in der Maschine, wird das durch so ein Formrollenwerkzeug, wird das immer mehr und mehr überlappt, bis dann durch einen Trumpfleser stumpf verschweißt wird. Das heißt, du hast ein vollkommen steifes Edelstahl-Innenrohr. Und dann wird es bei uns durch zwei Extruder, durch einen Haftvermittler und durch eine Außenschicht wird es dann komplettiert mit dem Kunststoff. Und da war eben die lange Entwicklungszeit, war ein bisschen auch den richtigen Haftvermittler finden, dass diese homogene Verbindung zwischen Kunststoff und Edelstahl eingegangen wird. Und das haben wir dann geschafft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube, dass das der nächste große Schritt sein kann. Also wir haben vieles richtig gemacht da jetzt. Jetzt sind wir ja schon am Markt draußen. Das Feedback von den Kunden ist mittlerweile ja sehr, sehr gutes. Also die sind begeistert, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die man immer bei jedem System verbessern kann. Den Fitting hätte ich noch gern und das hätte ich noch gern und das hätte ich gern. Aber in Summe kommt es extrem gut an. Und das könnte der nächste große Sprung sein nach dem Mehrschichtverbund.
Wie viel Prozent werden hier, seid ihr da Hersteller, made in Austria, im Standort Linz produziert von den Systemen?
Boah, das ist ganz schwer zu beurteilen, weil wir mittlerweile so flächendeckend, glaube ich, einer der größten sind. Also wir sind in so viele Bereiche aufgestellt und natürlich gibt es Dinge, wo wir richtig gut sind. Das sind Rohre und Fittings, wo wir versuchen, alles da zu produzieren, egal ob es PPR ist oder der Steckfitting oder eben das Dilox und Kellogs-Rohr. Und dann gibt es natürlich Bauten wie Stellmotoren zum Beispiel, wie man mit Bad von Partnern kaufen, die werden wir niemals... Die werden
aber
niemals
kann man sagen, 50-60%?
Ich würde sagen, mittlerweile 50%, die wir wirklich unsere Kernkompetenz, die wir da fertigen und Dinge, die jetzt nicht unsere Kernkompetenz sind, halt mit irgendwelchen strategischen Partnern abwickeln.
Und was wäre eigentlich so dein Wunsch mit den Innovationen, mit denen ihr in Österreich so bekannt seid, sicher auch in Deutschland, aber ist wahrscheinlich ein bisschen ein anderer Weg, den man draußen gehen muss. Was wäre so ein passender Partner draußen, was du dir noch wünschen jetzt in Deutschland?
Also wir haben ja mittlerweile, also wenn ich es vielleicht von der Händlersicht betrachte, sind wir ganz klar committed da zu Michael Holter aktuell. Also wir haben uns da mal zusammengesetzt und der hat gesagt, er wagt das nicht Experiment, aber den Weg Richtung Deutschland. Wir haben gesagt, wir sind dabei, wir sind erfolgreiche Partner in Österreich, wir wollen erfolgreiche Partner in Deutschland sein. Jetzt hat er ja gerade vor kurzem seine Zukäufe da bekannt gegeben und die Neueröffnung. Da wünsche ich einer ganz, ganz viel Erfolg, weil natürlich er ein Erfolg, dann hoffentlich auch unser Erfolg wird, weil wir eben zusammenarbeiten. Das ist ein wichtiger strategischer Partner für uns in Deutschland. Und dann versuchen wir natürlich jetzt sukzessive immer mehr und mehr große Installateure zu gewinnen. Das ist ein bisschen mein Teil natürlich auch. Jetzt Corona macht das natürlich nicht leicht.
Aber
jetzt
über einen dreistufigen Vertriebsweg.
Über einen dreistufigen Vertriebsweg, genau. Also das muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Also zum Beispiel die Firma DB Verbundrohr oder wir, das Kikelit, gingen den dreistufigen Vertriebsweg. Nur bei Flächensystemen, wo man wirklich immer für die Baustelle zugeschneiderte Deckensysteme braucht, machen wir die Module, liefern wir und montieren wir auch oft, sehr oft für den Kunden, also immer für den Installateur. Aber alles andere, Zubehör, Verteiler, Fittings und was halt dazugehört, kommt natürlich über den dreistufigen.
Aber liebäugelt da zum Beispiel mit Richter und Frenzel, einer GC-Gruppe Nordwest oder wie die Verbände?
Du hast jetzt sehr, sehr viele gute Partner angesprochen. Ja. Wir haben jetzt einige Gespräche geplant mit einigen dieser Firmen. Müssen wir einfach schauen, wie es natürlich auch ist. Wir haben sehr, sehr gute Produkte, sehr gute Leute, aber in Deutschland natürlich der Markt ist auch sehr gut besetzt und sehr gut gesättigt. Aber wir glauben halt, durch so Innovationen wie unseren Steckfitting oder Stilox haben wir jetzt die richtige Chance, dass wir nochmal richtig attackieren.
Karl, zeigen kann ich Grundleitsätze, was mir aufgefallen ist, was, glaube ich, gerade auch in Zeiten, in denen wir uns bewegen, immer mehr Wichtigkeit ist. Jeder Mitarbeiter ist in seinem Bereich für die Qualität und Umwelt-, Energie- und Sicherheitsaspekte selbstverantwortlich. Hohe Motivation durch Weiterbildungsmöglichkeiten und ein Anerkennungsprogramm. Weiters nicht Schuldige, sondern Ursachen suchen. Wie wird das bei euch in der Praxis gelebt?
Also grundsätzlich zwei Dinge. Das erste ist einmal, wir versuche natürlich unsere Mitarbeiter weiterzugeben, wie wir denken und fühlen, also dass sie Teil einer Familie, Teil eines Unternehmens sind. Also dass ich nicht sage, ich gehe davor in die Arbeit und gehe wieder heim und habe meine Schuldigkeit getan, sondern wenn er irgendwo was sieht, was nicht passt, was einem auffällt, dann soll er halt Eigeninitiative zeigen und sie einsetzen fürs Unternehmen. Das ist das, was wir von oben runterleben können. Und das Zweite ist natürlich, wir versuchen unsere Mitarbeiter ständig dabei zu helfen, dass sie sich verbessern. Also es vergeht keine Woche, wo nicht irgendwer sagt, ich würde gern. Das sind so einfache Dinge wie, ich würde gerne einen Englischkurs machen, liebe Firma, unterstützt mich da, ich würde gerne den Installateurmeister machen, ich würde gerne das oder das machen. Und bei uns gibt es ganz klar die Philosophie, und das wird auch bei jedem Einstellungsgespräch wird das wiedergegeben, wenn wir eine Möglichkeit finden, dass wir unseren Mitarbeiter verbessern, wenn es er denn gern möchte, dann gibt es das. Also dann sind wir voll dabei, kostentragend, auch zeitmäßig ist ja oft nicht so leicht. Wenn er sagt, er macht jetzt einmal einen Meisterkurs, dann werden wir ihn auch da freispülen. Aber natürlich ist das für uns auch immer ein Vorteil. Also es ist eine Win-Win-Situation für beide.
Also was mir aufgefallen ist, ja jetzt abseits von den Mitarbeitern, aber die gehören dazu, allein bei dem Eingangsbereich. Ich bin jetzt da schon ein paar Mal reingekommen. Man kommt rein, man ist freundlich empfangen, man hat gleich eine eigene Theke mit Kaffee, kommt dann auch gleich vielleicht auch ein bisschen zu einem Hobby zu dir, ja, in die Weinecke und so.
Ja, gern.
Aber es ist so typisch das Gefühl, du gehst jetzt in einen Familienbetrieb. Ja. Um 8. Jänner ist dein Nachwuchs, der Karl Elias, der Fünfte, zur Welt gekommen. Ich habe vorher mit dir schon ein wenig geredet.
Ja.
Wenn die Leute dich sah hatten, wie du streust. Ja. Hat sich in der kurzen Zeit für dich schon ein bisschen was verändert von den Sichtweisen? Wie läuft jetzt so die letzten 3-4 Wochen dein Alltag ab? Und was hat sich da in deinem Leben?
Na, was sich auf jeden Fall mal gewaltig geändert hat, sind die Schlafzeiten. Ich habe ja vorher schon nicht viel geschlafen, aber jetzt bin ich fremdbestimmt von dem kleinen Sonnemann, was ich natürlich mit Liebe um ihn kümmert, aber er braucht natürlich seine Stunden in der Nacht, wo der Papa mal aufsteht.
Ist das eine Umstellung, wenn man mal von einem anderen bestimmt?
Ja, brutal, ja. Weil vorher war ich mein eigener Herr. Und das ist vielleicht auch, der zweite Punkt ist vielleicht, es ist, wie ihn zum ersten Mal dann im Krankenhaus auf meinem Arm gehalten habe, war es so, das erste Mal war es das schönste Gefühl, was ich in meinem Leben jemals erlebt habe. Also hat man es nicht vorstellen können, es haben mich viele Freunde darauf vorbereitet, aber es war so, wenn du weißt, das hast du da jetzt produziert, gemeinsam mit deiner Frau, das ist ein Teil von dir. Was Schöneres habe ich bisher noch nie erlebt. Und dann natürlich im gleichen Moment ist mir eingeschossen, boah, jetzt habe ich Verantwortung. Also vorher war ich natürlich für mich verantwortlich, für meine Frau, für meine Hunde ein bisschen, aber so halt, weißt du, so wie es natürlich ist. Du kümmerst dich ein bisschen um dein Leben und schaust halt, dass du zurechtkommst. Aber jetzt auf einmal ist wer da, der die zu 100% braucht und der Liebe zu 100% verdient und der die Aufmerksamkeit verdient. Und ich habe ihm dort im Krankenhaus auch versprochen, solange es geht und solange es mir möglich ist, werde ich immer für die da sein, werde mich um die kümmern und werde da versuchen, meine ganzen Werte, die für mich wichtig sind, mit auf den Weg zu geben. Was für
Werte sind das?
Naja, erstens einmal so der liebevolle Familienmensch sein, das ist mir wichtig. Das war mir immer wichtig, also das ist jetzt, wie gesagt, eben bei uns zieht das ein bisschen durch und Familie ist für mich das Oberste. Dann, er soll weltoffen sein, also er soll nicht blind durch die Welt gehen, er soll reisen, ich will ihm das ermöglichen, dass er die Welt sieht, ein bisschen einfach die, so wie ich damals schon in relativ jungen Jahren in Vietnam habe sein dürfen, Malaysia und da Praktik machen soll, ich möchte ihm auch die Welt gern so zeigen, aus meinen Augen, wie sie sieht. Und respektvoll, also das Wichtigste für mich ist eigentlich, oder einer der wichtigsten Punkte ist respektvoll Umgang mit allen Mitmenschen und seien es jetzt.
Also so gesehen hat sich dein Leben da ziemlich draht jetzt.
Na voll, nein, jetzt habe ich so einen kleinen Kali, den ich jetzt gut beeinflussen kann.
Ja, beim letzten Besuch habe ich auch mit Freude, mit Gaumenfreuden feststellen dürfen, dass wir zwar sogar ein gemeinsames Hobby haben. Ihr habt ja im Jahr 2012 ein Weingut in der Toskana gekauft.
Richtig.
Das ist, glaube ich, so ein Hobby, was ihr inzwischen auch gut verbinden könnt mit dem Geschäftlichen, oder?
Genau, also zuerst war es ein Hobby und ich sage dir was, es war ein Prozess. Also der ganze Aufbau da unten mit italienischen Strukturen, also ich liebe die Italiener und ich mache gerne Urlaub in Italien, aber für unsere ganze Familie war das natürlich schon eine gewaltig zu stemmen. Erstens bist du nicht vor Ort in der Toskana, genau, wir haben unten da zwei so alte Ruinen umgebaut und haben 2012 angefangen und sind jetzt eigentlich letztes Jahr erst fertig geworden, das heißt ein relativ langer Prozess und bürokratische Strukturen und italienische Bedingungen halt, also ein bisschen so, wie man sich das am schlechten Mafia-Film vorstellt, so hat uns das auch ein bisschen erwartet. Und war ein Hobby am Anfang und das waren so 1,3 Hektar Wein, so als Beispiel vielleicht, aus einem Hektar kriegst du 5000 Flaschen aus und haben gesagt, okay, für unsere Kreditkunden machen wir gerne ein bisschen Wein, Weihnachtsgeschenke und dann wird schon passen. Und wie es halt bei uns ein bisschen so ist, hat sie aus dem Hobby, hat sie dann doch auch, also nach wie vor Hobby und Leidenschaft, aber hat sie ein bisschen ein Geschäft da entwickelt. Natürlich ist es noch lange nicht gewinnbringend und das dauert noch einige Jahre, brauche ich nicht erklären, mit Abschreibungen und Investitionen. Aber der Wein ist mittlerweile richtig, richtig gut. Also wir haben einen super Weinmacher, so einen ganz einen kreativen Künstlertyp.
Ja, aber ich kann mir ja vorstellen, unter den Kunden, dass viele Weinliebhaber dabei sind, nutzt ihr das auch für eure Kunden
teilweise? Ja, absolut. Nein, du musst ja ehrlich sagen, das ist auch ein super Einstieg. Man hat gleich mal ein Ding, wo jeder eine Meinung dazu hat. Also es verbindet dann. Ich will auch nicht immer gleich nur über, reden wir über das Rohr und reden wir über den Meterpreis und reden wir über das, sondern hat man mal eine super Basis, wo man mal einfach, was mich auch sehr interessiert, einfach einmal Leidenschaft gemeinsam teilt und dann, wenn man natürlich zum erfolgreichen Geschäftsabschluss auch kommt, dann kann man nachher gerne das ein oder andere Achterl gemeinsam trinken und das verbindet
schon extrem. Ja, ihr seid überhaupt sehr vielseitig. Ihr seid ja auch in Linz da sehr aktiv. Dein Vater und deine Tante Christine, genau, die stehen ja an der Spitze vom Eishockeyverein, den EVH Linz.
EHV, genau, ja.
Warum macht ihr das und ist das auch Teil eures Erfolges generell, dass ihr eigentlich viele Dinge auch mit Kunden teilt, die euch Spaß machen?
Du hast die Frage fast schon selber beantwortet. Nein, es ist so.
Weil es mir auch Spaß macht.
Ja, nein, es ist ja so. Ja. Wir sind da leidenschaftlich immer dabei gewesen beim Eishockey und natürlich verbinden wir das dann mit unseren Kunden und wenn es uns gefällt, gefällt es die Kunden und dann ist einfach das so eine schöne Symbiose. Du machst was gemeinsam, was Spaß macht. Und Eishockey ist ja da auch so ein Sport. Ich meine, wir sind im Fußball natürlich auch tätig, aber Eishockey ist ein Sport, der mir extrem gut gefällt, weil er so dynamisch ist, einfach so schnell, da geht es einfach Schlag auf Schlag und da gibt es keine Ruhephasen, sondern du bist immer ständig dabei, die Stimmung in der Halle, da kocht das Blut ein bisschen hoch und das würde ich vielleicht ein bisschen auch auf unsere Firma ummünzen. Wir versuchen auch dynamisch zu sein, schnell zu sein, die Schnellen fressen die Langsamen ein bisschen und das passt ein bisschen, glaube ich, auch zu unserer Philosophie, also dieses emotionale Schnelle.
Ihr seid ja in der Firma, dass man sich das vorstellen kann, um die, wie viel,
700?
700 genau. Leute, dass man da, circa. kann man jetzt nicht mehr von einem kleinen Familienbetrieb reden. Was ich in diesem Zusammenhang auch noch fragen wollte, bevor ich jetzt zu den Schlussfragen komme. Ihr habt ja einen Installationsbetrieb dabei. Genau, gell? Ja. Wie lässt sich das trennen von einem produzierenden Betrieb, wo man dann gleichzeitig vielleicht auch im Wettbewerb trifft mit dem Installateur? Habt ihr das getrennt oder wie?
Nein, wir haben das schon getrennt und der Installationsbetrieb, der hat jetzt ungefähr 50 Mitarbeiter, hat der. Und er ist eigentlich im Großraum Linz, also Linz, Wös, also in dem kleinen Gebiet eigentlich tätig und ist aus der Historie herausgewachsen, weil das war sozusagen der Gründungsbetrieb schon von 1945. Genau, der heißt halt jetzt nicht mehr Gas- und Wasserheizung, sondern heißt halt jetzt Kaleka-Installationen, ist damals von meinem Opa geführt worden und jetzt von meiner Tante, also meine Tante ist dort die oberste Spitze. Und wir sehen das halt, erstens einmal wollen wir einige gute Projekte realisieren, ohne jetzt unsere Kunden irgendwelche Projekte wegzunehmen, das ist klar, also das sind natürlich sind wir immer sehr kundenorientiert und auf der anderen Seite passt es ganz gut, weil wenn wir neue Produkte haben, wie das D-Lox zum Beispiel oder Steckfit,
kann man es
gleich probieren, genau, also natürlich immer mit der Gewährleistung, dass für die Kunden alles passt, aber da haben wir gleich ein bisschen so einen Versuchsbetrieb, genau.
Gut. Dann komme ich zu meinen Fragen zum Schluss und dann hätte ich gesagt, bist du bereit?
Bin bereit.
Jawohl, also einfach, wenn du mir so aus dem Bauch, aus dem Herzen außer da eine Antwort gibst, Karl, der Erfolg von Keke Litt besteht aus?
Ja, Familie, Zusammengehörigkeit, gute Mitarbeiter und Innovationen.
Digitalisierung bedeutet für mich?
Umfangreiches Schlagwort, aber Veränderung vieler Geschäftsmodelle und Branchen.
Als Lösung für den Fachkräftemangel fallen mir folgende Punkte ein?
Ja, da können wir nur selbst versuchen, uns die guten Leute heranzuziehen und zu hoffen, dass mehr und mehr Techniker ausgebildet werden.
Wenn die Pandemie vorbei ist, welcher Bereich im Unternehmen wird sich am meisten verändern, glaubst du?
Ganz klar die Konferenzen treffen. Also es wird sehr, sehr viel jetzt über Online-Konferenzen abgehalten, wurscht ob jetzt mit Lieferanten, Partner, Kunden. Und wir werden nach wie vor reisen, aber ich sage mal unter Anführungszeichen, nicht zwingend nötige Reisen werden sicher jetzt für viele unserer Mitarbeiter über Online-Plattformen genutzt werden.
Und zurzeit ist mein größtes Ziel folgendes?
Beruflich habe ich mir ein bisschen zu Ziel gesetzt. Das ist jetzt nicht eine finanzielle Geschichte, sondern ich möchte ein bisschen sauberes Trinkwasser in Regionen bringen, wo jetzt noch kein sauberes Trinkwasser ist und das ist Afrika. Und ich sehe das als Wachstums- und Zukunftsmarkt und wir haben jetzt da Firmen gegründet unten in Nigeria sind wir da. Und da geht es wirklich nicht um das Geldverdienen, sondern da geht es eher um das, dass wir dort den Menschen ein bisschen helfen wollen. Und mein Ziel ist, dass das funktioniert, also dass wir dort vernünftig Fuß fassen und dort unsere Produkte, die bei uns gut funktionieren und wo wir sauberes Trinkwasser haben, auch dort unten funktionieren und die Leute dort sauberes Trinkwasser kriegen.
Ich bin jetzt am Ende. Ich muss sagen, Karl. Ja. Es war mir heute eine echte Freude, mit dir zu reden. Wirklich den Karl kennenzulernen als Familienmenschen und ich weiß, es ist dir ein Herzensanliegen. Im Mai dass das mit einer Hochzeit hinhaut. Du bist ein Familienmensch.
Richtig.
Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass das funktioniert. Und wenn man so reingeht, ich kann mir das vorstellen, als junger Familienvater, du bist 31 Jahre, 700 Leute, das muss man sich einmal vorstellen, diese Verantwortung in diesen Zeiten. Ich wünsche dir einfach alles Gute, viel Kraft und dass du viele tolle Partner und vor allem auch Mitarbeiter an deiner Seite hast. Danke dir.
Ich sage auch danke fürs Gespräch, war sehr interessant mit dir.
Gerne, bis zum nächsten Mal.
Das war ein Installateur TV Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.